HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Keiner weiß, wohin die Reise geht.
Wir erfahren gerade, dass der Bundespräsident mit der für uns wichtigen Maschine Theodor Heuss in Äthiopien festsitzt.
Bedenken Sie bitte, dass der Herr Bundespräsident morgen früh um 9 Uhr gerne hier sein möchte.
Stattdessen sitzt er jetzt auf der Terrasse des Hotels und scherzt mit seinen Mitarbeitern.
Keiner weiß, wohin die Reise geht.
Davor konnte die Kanzlerin nicht nach Argentinien starten.
Ich war verwundert und es gehörte dann eher zu den Situationen, wo man sagt, na, wollen wir doch mal gucken, was jetzt noch passiert.
Ja, es ist vorgesehen, dass wir jetzt versuchen, nach Rom zu fliegen und dann von Rom aus weiter mit dem Auto.
Und dann fuhr ich weiter, dann ging's hin und her. Die Welt ist ganz anders, ich seh's immer mehr. Keine Wahl.
Erst vor kurzem war Entwicklungshilfeminister Müller tagelang in Afrika gestrandet. In Bali musste Finanzminister Scholz warten.
Gönnen wir Ihnen eine Pause? Sie können sich erholen.
Und schließlich muss nicht alles Unerwartete uns das Fürchten lehren.
Keiner weiß, wohin die Reise geht, was dann am Ende steht, was morgen ist.
Keiner weiß, wohin die Reise geht. Ja, so ist das mit Konrad Adenauer und Theodor Heuss. Sie versagen des Öfteren den Dienst. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr hat Probleme mit den beiden nach früherem Kanzler und früherem Bundespräsidenten benannten Maschinen. Das kann man als Beleg dafür nehmen, dass deutsche Wertarbeit auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Aber warum nicht lieber als dezente Mahnung, die die Technik dem Menschen erteilt? Reise nicht besinnungslos und streng nach Zeitplan von Ziel zu Ziel, von Hotel zu Hotel, von Termin zu Termin. Wahres Reisen bedeutet, sich überraschen zu lassen. Unterbrechungen und Umwege nicht als Störungen, sondern als den eigentlichen Sinn der Reise zu verstehen. Getreu dem Motto, der Weg ist das Ziel. Das ist gerade im Jahr des großen Reisenden Alexander von Humboldt eine sehr zeitgemäße Botschaft. Schimpfe nicht auf die Wartungstechniker, den Piloten oder die Mäuse, die Benzinschläuche zernagt haben. Nutze die Zeit. Mach mal Zwangspause. Reisen ins Unerwartete. So haben wir den Tag heute überschrieben. Den Politikern sollen solche Reisen ins Unerwartete, zumindest von Seiten der Flugbereitschaft der Bundeswehr, in Zukunft erspart bleiben. Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat heute verkündet, dass für die Reisen von Ministern und Regierungsvertretern 3 neue Langstreckenmaschinen angeschafft werden. Denn die 2 bisherigen, die Konrad Adenauer und die Theodor Heuss, sind beide knapp 20 Jahre alt. Und da kommt es eben zu Verschleißerscheinungen und Ausfällen. Die haben sich in letzter Zeit gehäuft, aber die Probleme gab es auch schon, als Joschka Fischer noch Außenminister war. Claudia Sauter hat eine kleine Chronik zusammengestellt.
Berlin 2005. Muss sich erst im Weltsaal des Auswärtigen Amtes aufgebahrt werden, ehe die Flugbereitschaft neue Maschinen bekommt? Erregt sich Joschka Fischer. Rauch war aus der Regierungsmaschine ausgetreten, der Flug des Außenministers nach Thessaloniki vorzeitig beendet. Fischer wurde erhört. Die Pannen der Flugbereitschaft finden inzwischen mit neueren Maschinen statt. Zum Beispiel im April 2016 Changsha, Provinz Hunan, China. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft, dass seine Außenministerkollegen beim G7-Treffen in Hiroshima auch mal ohne ihn auskommen. Denn im Regierungs-Airbus Konrad Adenauer versagt der Motor für die Spritversorgung. Das Ersatzteil muss von woanders besorgt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kann erst 8 Stunden später aufbrechen. Oktober 2018, Nusa Dua, Bali. Bundesbankpräsident Jens Weidmann wartet auf Finanzminister Olaf Scholz. Die beiden wollen eigentlich zusammen die Abschlusspressekonferenz der Jahrestagung vom Internationalen Währungsfonds eröffnen. Aber Olaf Scholz bucht Linienflüge. Nicht näher bezeichnete Nagetiere haben die Elektrokabel im Regierungs-Airbus Konrad Adenauer zerbissen. Weidmann zieht die Pressekonferenz allein durch. Die Linienflüge bringen Scholz und seine engsten Mitarbeiter heim. Alle anderen Begleiter, einschließlich der Journalisten, müssen selber schauen, wie sie heimkommen. November 2018, Flughafen Köln-Bonn. Et küt wie et küt, aber et het no immer jut gegangen, tröstet ein Mitarbeiter die Kanzlerin. Angela Merkels Regierungsmaschine, schon wieder die Konrad Adenauer, musste auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires mit einem Defekt Notlanden. Die Kanzlerin übernachtet im Hotel und verpasst den Auftakt des Treffens. Am nächsten Tag geht es mit einer Linienmaschine weiter. Januar 2019, Addis Abeba, Äthiopien. Noch ist die Laune gut, twittert die ARD-Korrespondentin Efi Seibert. Aber das kann sich bald ändern, denn ein Defekt, beschrieben als Druckluftproblem, legt diesmal den Regierungsflieger Theodor Heuss lahm. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kann seine Afrika-Reise zunächst nicht fortsetzen und sich stattdessen mal fragen, warum immer ich? Denn in Äthiopien hatte er als Außenminister schon mal festgesessen.
Naja, die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Vielleicht macht Steinmeier das mal in seiner Autobiografie. Für unsere Berlin-Korrespondentin Sabine Müller gehört es zum Job, dass sie ab und zu Politiker auf deren Auslandsreisen begleitet. Und da erlebt man offenbar so einiges, auch wenn es bei ihr noch nie Probleme mit dem Regierungsflieger gab. Sabine, also mal abgesehen von unvorhersehbaren Pannen, wie läuft das ab bei Reisen mit Politikern? Das sind ja keine Urlaubsreisen, sondern man reist, um die Arbeit einfach woanders fortzusetzen. Aber trotzdem ist es ja was anderes, wenn man irgendwo hinfliegt, als im Büro zu sitzen. Kommt da so ein bisschen Reisefieber auf?
Ja, ganz klar. Ich meine, allein schon, weil man nicht genau weiß, also hier im Büro ist ja alles schön eingerichtet. Da steht der Computer, da steht das Tablet, auf dem ich hier jetzt gerade einstelle, wie laut ich rede und so weiter. Und unsere Leitung steht. Und da weiß man natürlich auf Reisen nie so genau, klappt das alles und so weiter. Da arbeitet man viel mehr auch mit dem Handy und so. Also allein schon die Technik, die macht einen so ein bisschen schwitzig und reisefiebrig. Und dann ist es halt einfach so, klar, es ist ein anderes Arbeiten. Also hier ist es auch hektisch, aber da ist es nochmal irgendwie ganz anders durchgetaktet. Man hängt den ganzen Tag in so einem Tross fest und dann ist es auch zum Beispiel völlig egal, ob ich mit der Arbeit noch nicht fertig bin, wenn die Kanzlerin weg muss. Oder wenn der Minister weg muss, dann wird halt gefahren. Das heißt, man hat immer wirklich die Uhr auch im Nacken ticken und weiß genau, selbst wenn die gesagt haben, wir fliegen um 20 Uhr los oder wir fahren um 20 Uhr los, kann man nie so ganz sicher sein, wird das wirklich 20 Uhr? Vielleicht ist das Gespräch ja ein bisschen schneller fertig und dann ist es völlig egal, ob du schreist, hey, ich bin nicht fertig, da fährt man halt los und dann sitzt man da mit seinem Computer und denkt so, aber ich habe doch noch gar nicht anständig berichtet über diese Reise, aber macht nichts, dann ist man halt einfach weg und dann muss man los.
Nächster Punkt, ja. Kommt man sich denn auch ein bisschen näher? Sagen die Politiker auf Reisen auch mal mehr, als sie das in Berlin tun?
Ja, ich finde ehrlich gesagt eigentlich fast zwangsläufig, weil wir sie einfach länger in die Finger kriegen, beziehungsweise ehrlich gesagt überhaupt mal so richtig in die Finger kriegen. Das kommt ja, finde ich, in diesem wirklich sehr hektischen Hauptstadtgeschäft hier viel zu kurz, wenn man zum Beispiel mal Angela Merkel nimmt. Ich finde, die ist für uns Hauptstadtjournalisten viel zu selten greifbar. Das sind ja meistens nur irgendwie kurze Pressekonferenzen oder Statements, dann irgendwie maximal einmal im Jahr einen Hintergrund in einem Presseclub. Das passiert dann auf so Reisen eher. Da gibt es eigentlich immer auf dem Flug Hintergrundgespräch oder wenn die Reisen länger sind, auch mal am Abend. Oft sagen die Politiker dann auch nicht viel mehr, als sie hier in Berlin sagen würden. Aber dann kann man allein schon, wenn man sie länger erlebt, sie so ein bisschen beobachten und da doch so einiges mitnehmen. Manchmal ist es aber auch wirklich so, dass man richtig intensiv ins Gespräch kommt und dann auch teilweise über ganz andere Dinge redet. Also mit Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, damals war noch Außenminister, war ich mal in China. Auf der langen Rückreise gab es ein Hintergrundgespräch und das war erst hochpolitisch. Was hat er da besprochen und so weiter? Hat er noch ein bisschen mehr erzählt als das, was wir offiziell schon wussten. Aber dann wurden die Themen irgendwann viel, viel breiter. Da ging es um Bücher, die er las, um Filme, die er mag. Und ich finde, da erfährt man total tolle Dinge, wo es oft total schade ist, dass man die eigentlich gar nicht weitersagen darf, weil diese inoffiziellen Gespräche auf so einer Reise sind ja unter drei, wie wir sagen, also nicht zur Veröffentlichung gedacht, nur für unseren Hinterkopf. Ich finde aber so ab und zu darf man echt auch mal eine Ausnahme machen, wenn man dann keine politischen Gespräche verrät. Ich war zum Beispiel mit Angela Merkel unterwegs, das war in der Hochzeit der Affäre um den Verfassungsschutzchef Maaßen. Es war überhaupt nicht klar, ob die Koalition überhaupt noch überlebt. Die stand echt auf der Kippe. Und dann fiel mir im Flugzeug auf, dass sie total dreckige Daumeninnenseiten hatte. Und da habe ich sie irgendwann gefragt, was ist denn das? Haben Sie im Garten gearbeitet oder Schwarzwurzeln geschält? Nee, sagt sie, sie ficht gerade einen Kampf mit dem Buntspecht aus. Der hackt ihr immer die Walnüsse vom Baum. Und deswegen musste sie die dann alle abernten am Wochenende, damit der Specht die nicht bekam. Und ich habe echt nur gedacht, ey, das darf nicht wahr sein. Die Frau weiß nicht, ob sie übermorgen noch eine Koalition hat und kämpft da irgendwie mit dem Buntspecht anstatt mit Horst Seehofer.
Das war vielleicht so eine Art Trainingslager. Was bekommt man denn auf solchen Reisen eigentlich mit von Land und Leuten?
Ist super unterschiedlich. Also wenn man jetzt mit der Bundeskanzlerin oder mit dem Außenminister unterwegs ist, dann muss man sich das eigentlich als reine Geschäftsreise vorstellen. Da geht es hauptsächlich um politische Gespräche. Das ist also hinfliegen, in irgendeinen Regierungspalast fahren, dann geht die Tür zu, dann sitzen wir davor und warten, während Merkel mit irgendwem redet, Präsidenten, Ministerpräsidenten, was auch immer. Dann geht irgendwann die Tür auf, es gibt eine Pressekonferenz, dann fährt man meistens nochmal zu irgendeinem anderen Politgebäude, gleiches Spiel, Tür zu, Tür auf und dann fliegt man wieder. Dann sieht man also wirklich null vom Land, also außer wenn man dann im Pressebus aus dem Fenster guckt. Aber das ist völlig anders, wenn man zum Beispiel mit jemandem reist wie Entwicklungsminister Gerd Müller. Der will auch wirklich was vom Land sehen, ist ja auch irgendwie sein Job. Also der will auf der Kakaoplantage stehen, der will raus aufs platte Land. Da ist es dann auch manchmal so, man fährt irgendwo mitten durch die Steppe und auf einmal hält die Kolonne an, man weiß gar nicht, was los ist. Und dann hat Müller da ein paar Lehmhütten gesehen und ein paar Leute und dann will er mit denen reden. Und dann geht er hin und bringt für die Kinder ein paar Fußbälle mit und so weiter. Also da, diese Reisen sind auch durchgetaktet, aber das ist schon anders als bei der Kanzlerin. Viel ruhiger ist es, wenn man mit dem Bundespräsidenten reist, auch wenn es bei Frank-Walter Steinmeier jetzt schon auch ein bisschen zackiger ist als bei Joachim Gauck. Also da hat man dann schon auch ab und zu mal, weiß ich nicht, eine Stunde oder so, wo jetzt kein Termin ansteht, wo der Präsident sich vielleicht ein bisschen ausruht und man selber mal so ein bisschen in die Stadt geht. Also als ich kürzlich mit Steinmeier in China war, da gab es auch mal kurz Zeit, bin ich ein bisschen rumflaniert und bin dann in so einer Seitenstraße praktisch auf die chinesische Fressgasse geraten und habe alles am Stiel gesehen, was ich nie sehen wollte. Also Skorpione, Kakerlaken, Spinnen, Seepferdchen. Also sowas, das sind dann echt auch schon Highlights, finde ich.
Na, das klingt absolut nach einem Highlight. Wie ist das eigentlich im Flieger selbst? Die Inneneinrichtung der Maschinen der Flugbereitschaft ist ja ein bisschen anders als im normalen Flieger. Wie sieht es in diesen großen Maschinen der Flugbereitschaft aus?
Ja, ich fange mal ganz egoistisch an mit uns, den Journalisten. Also bei uns ist das so eine Art Holzklasse, also ganz normal, wie man auch sonst im Flugzeug fliegt. Dann gibt es die Business Class, die sehr viel schöner ist. Da sitzt dann die Delegation des wichtigen Politikers, mit dem man fliegt. Und dann gibt es noch den separaten Raum, den VIP-Bereich. Da gibt es ein richtiges Schlafzimmer und da gibt es auch einen Besprechungsraum, wo wir dann auch meistens reingebeten werden, eben für diese Hintergrundgespräche. So ist es, wenn man mit den großen Maschinen fliegt. Ich bin aber auch schon mit ganz, ganz kleinen Maschinen geflogen, mit dem eben erwähnten Entwicklungsminister Müller. Da ist dann wirklich nicht viel. Da passen insgesamt, na, ich würde mal sagen, so maximal 25 Leute rein. Da ist es vorne schon auch relativ bequem für die VIPs, für uns hinten, naja, geht so, aber da gibt es, was wir immer die Partybank genannt haben, das ist eine ganz komische Anordnung, die ist nämlich nicht sozusagen in Flugrichtung, sondern quer zur Flugrichtung, einfach eine lange Bank, da können drei Leute drauf sitzen, man kann sich auch anschnallen, aber es ist ein sehr komisches Fluggefühl.
Ja, ein bisschen Abenteuer gibt es dann auch für die Journalisten auf der Partybank, Zwangspausen eher selten. Vielen Dank, Sabine Müller aus unserem Hauptstadtstudio über das Reisen mit Politikern. HR2 Kultur der Tag. Die jüngste Panne, die einem Politiker den Zeitplan umgeschmissen hat, war die an der Maschine, mit der Frank-Walter Steinmeier von Äthiopien zurück nach Deutschland fliegen sollte, am letzten Mittwoch. Ein Druckluftproblem am A380 Theodor Heuss hat die ganze Delegation in Addis Abeba aufgehalten. Erst mit 3 Stunden Verspätung konnte der Rückflug dann beginnen. Rainer Dachselt hätte da ein paar Ideen für die Nutzung dieser Zwangspause.
Es ist Unsinn, 2 Bäume gleichzeitig erklettern zu wollen, nur weil man 2 Füße hat, sagt man in Äthiopien. Das heißt für dich, sitze nicht in einem defekten Flugzeug herum und simse hier und da gleichzeitig mit diesem und jenem, sondern benutze deine beiden Füße, um die Gegend zu erkunden. Gleich in der Nähe des Bole International Airport von Addis Abeba lockt der Bole Fana Park. Spielt heute vielleicht Ras Yani und singt von Äthiopien, dem Traumland der Rastafaris. Und wäre das nicht interessanter, als mit irgendeinem Staatschef zu telefonieren? Ja, so wichtig ist niemand. Und in Äthiopien sagt man ohnehin, am Palmbaum des Ruhms vertrocknet die Dattel der Bescheidenheit. Und gleich nebenan ist der Bora Amusement Park. Sieh doch den Kindern zu, wie sie mit dem kleinen Holzdrachen rundherum fahren und winke ihnen auf dem Riesenrad zu und lerne von ihnen. Der Tag hat unendlich viele Stunden, jedenfalls bis der Bora Amusement Park zumacht. Aber dann ist ja vielleicht dein Flugzeug schon wieder heil. Sonst geh einfach weiter. Du wirst in Addis Abeba nicht zweimal in den gleichen Fluss treten, denn es gibt mehrere, Tinishu Akaki, Bulbula, Bantiketo und so weiter. Und immer weiter, denn in Äthiopien weiß man, wer in goldenen Schuhen reist, wird bis ans Ende der Welt kommen.
Mach mal Zwangspause, Reisen ins Unerwartete. HR2 Kultur der Tag. Wir sind ja im Humboldt-Jahr. Der große Entdecker und Forschungsreisende ist vor 250 Jahren geboren worden in Berlin. Alexander von Humboldt wäre vermutlich entsetzt oder einfach nur ratlos, wenn er mitbekäme, wie wir heute reisen, zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen. Es ist leicht vorstellbar, dass er zum selben Fazit käme wie der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace. Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Foster Wallace war auf dem Kreuzfahrtschiff Nadir unterwegs. Auch auf diesem Luxusliner versucht man, jede Spur von Gebrauchsgegenständen sofort unter einem Neuanstrich zu vertuschen. Und auch der Mensch soll irgendwie konserviert werden.
Ein Urlaub bedeutet Schonung vor den Unannehmlichkeiten des Lebens. Und da das Wissen um Tod und Untergang mit ziemlicher Sicherheit unangenehm ist, mag es verwundern, warum der alternative amerikanische Traumurlaub ausgerechnet darin besteht, in eine archaische Todesmaschine gepfercht zu werden. Doch auf einer 7NC-Luxuskreuzfahrt arbeitet man geschickt am Traum vom Sieg über eben diesen Tod und Untergang. Eine Methode des Siegs über den Tod besteht in eiserner Ertüchtigung. Die überbordenden Wartungsanstrengungen der Nadir-Mannschaft finden ihre plumpe Entsprechung im Aufbauprogramm für die Passagiere. Diät, Fitnessübungen, Mega-Vitamin-Nahrungsergänzungsschnickschnack, kosmetische Chirurgie, Frank-Quest-Zeitmanagement-Seminare und so weiter. Natürlich gibt es, Stichwort Tod, noch eine zweite Möglichkeit. Nicht durch Ertüchtigung, sondern durch Erregung. Nicht durch harte Arbeit, sondern durch gnadenloses Vergnügen. Schier unübersehbar ist der 7NC-Veranstaltungskalender mit seinen Spiel- und Spaßaktivitäten. Bordfeste, Disco- und Bühnenshows verbreiten eine permanente Partylaune, kitzeln das Adrenalin, machen müde Knochen munter. Hier spielt die Musik, pulsiert das Leben. Welche unglaublichen Weiterungsmöglichkeiten der Existenz! Allerdings wird die Todesfurcht nicht so sehr überwunden als ausgeblendet. Nach dem Dinner treffen sie sich mit ihren Freunden in der Lounge, ehe es heißt, Vorhang auf für unser Showprogramm. Doch damit nicht genug. Spätestens nach dem begeisterten Applaus wird jemand aus ihrem Freundeskreis die Frage stellen, und was machen wir jetzt? Wie wäre es mit einem Abstecher ins Casino oder in die Disco? Oder lieber zu einem Absacker in unsere stilvolle Piano-Bar? Oder was halten Sie von einem Spaziergang auf Deck unter dem sternglänzenden Nachthimmel? Der Möglichkeiten sind viele und es wäre nicht verwunderlich, wenn Sie am Ende sagten, warum nicht alles zusammen? Let's do it all. Okay, das klingt nicht gerade nach Dante. Und dennoch ist der 7NC-Katalog ein geniales und wirkmächtiges Mittel der Verführung. Katalog ist übrigens untertrieben. Das Ding ist ein veritables Hochglanzmagazin mit aufwendigem Layout und künstlerisch gestalteten Fotostrecken von niveauvollen, braun gebrannten Paaren unter dem Einfluss eines Grinskrampfs der Verzückung. Der Anfangsteil hingegen ist derjenige, der einen wirklich packt. Allein die goldunterlegten Hypertext-Kästchen, in denen Sachen stehen wie »Einfach die Seele baumeln lassen« oder »Entspannung wird Ihnen zur zweiten Natur« oder »Den Alltagsstress vergessen«. Solche Versprechungen weisen auf einen dritten Weg metaphysischer Todesverdrängung, den die Nadir ihren Passagieren zu bieten hat. Einen Weg, der ohne Ertüchtigung oder Erregung auskommt und der die eigentliche Verheißung einer 7NC darstellt.
Let's do it all. Schauen wir uns mal an, was der Tourist so will. Der Autor Matthias Politiki hat auch unter anderem über eine Kreuzfahrt geschrieben, auch durchaus ein bisschen satirisch. In 180 Tagen um die Welt, das Logbuch des Herrn Johann Gottlieb Fichtel. Und Matthias Politiki beschäftigt sich als begeisterter Reisender auch theoretisch mit dem Tourismus. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Kreuzfahrten boomen in Amerika schon ewig, bei uns in den letzten Jahren auch. Es ist ein Wachstumsmarkt geworden. Was glauben Sie, macht den Reiz der Kreuzfahrt aus?
Naja, zum einen das, was wir gerade gehört haben, das Schrille, was man in der kompakten Form so an Land kaum zu träumen wagt. Aber das Gegenteil stimmt auch. Die Expeditionskreuzfahrt führt an Orte, die wir einfach landseitig nicht erreichen können. Also ich bin selber so ein Typ, der eigentlich am liebsten mit Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln durch ein Land mit möglichst viel Zeit sich bewegt. Aber die Kreuzfahrt, die macht es über Nacht möglich, an jedem Morgen wieder kurz vor einer neuen Südseeinsel aufzuwachen, aufzustehen und dann diese traumhaften Anfahrten zu erleben, das ist schon auch sensationell.
Und es ist ja auch so praktisch, ne? Man muss den Koffer nicht packen, man packt einmal aus und dann erst wieder ein, wenn die Reise vorbei ist.
Ja, und man kann, also ich war ja ein halbes Jahr einmal dabei, da gibt's ja so viele Weltreisende, die auch gar nicht mehr runter wollen vom Schiff. Also alles ist so praktisch. Habe ich sogar gehört, dass manche also da schon eher wohnen als zu Hause, weil sie kriegen natürlich ja auch den Zimmerservice und den Wäscheservice und den Unterhaltungsservice. Also ehrlich gesagt, es klingt immer auch komisch, wenn man darüber redet, aber es ist natürlich ab einem gewissen Alter auch toll. Und ich finde, da will ich mich auch gar nicht drüber amüsieren, sondern das kann ich akzeptieren.
Es ist ja auch offensichtlich ein Bedürfnis, das viele Menschen haben und das mit einer Kreuzfahrt dann perfekt befriedigt wird, so zu reisen.
Ja, also meine Mutter ist noch mit knapp vor 90 alleine auf ein Kreuzfahrtschiff und hat sich die Fjorde Norwegens, von denen sie ein Leben lang geträumt hat, angeguckt und war begeistert. Das konnte man halt früher jemanden gar nicht bieten, dass er da in dem hohen Alter noch fährt. Ich bin einmal mit meiner Mutter in Samarkand unterwegs gewesen. Okay, das ist an Land und nicht am Schiff. Was ich da an Vorbereitungen, an Rollstuhl, an Freunden, die dort helfen und hier beispringen und Auto und mit. Und das war eine Riesenorganisation. Und vom Kreuzfahrtschiff aus, da kann man eigentlich, könnte man theoretisch immer sitzen bleiben. Sogar wenn man ein Zimmer mit Balkon hat, wunderbar draußen. Und die Welt zieht an einem vorbei. Schwer zu toppen.
Der einzige Nachteil ist, dass es zu, ich weiß nicht, 99%, glaube ich, immer noch extreme Dreckschleudern sind und Umweltschutz und Nachhaltigkeit da nur eine sehr geringe Rolle spielen. Wie hat sich denn der Tourismus in den letzten Jahren verändert, jetzt unter diesem Aspekt Umweltschutz und Nachhaltigkeit? Konnten Sie da schon was entdecken?
Ehrlich gesagt wenig. Wenn man mal aus Europa draußen ist, spätestens, da sind ja ganz andere Dreckschleudern unterwegs. Ich war jetzt gerade für 2 Monate in Shanghai. Also ich habe da schon am Schluss gehustet. Das waren noch nicht mal die höchsten Luftverschmutzungswerte. Das ist Alltag. Ich weiß, ich mache mir dafür ständig auch Gedanken drüber und werde auch manchmal angefeindet im Freundeskreis, dass ich so viel reise. Aber ich werte dann ab und sage, würde ich es nicht tun, dann hätten wir nur weiterhin Leute, die über die Welt aus irgendwelchen Zentralredaktionen oder Parlamenten entscheiden. Wir müssen hin. Das habe ich von meinen Eltern gelernt nach dem Krieg. Mein Vater hat mir gesagt, du musst über die Grenzen gehen und Freunde gewinnen. Das war seine Mission und ich finde, das zählt für mich unterm Strich mehr als die ökologische Vernunft, die natürlich auch in mir herrscht. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann denke ich, ist die Freundschaft über die nationalen Grenzen hinweg und damit vielleicht auch ein ganz, ganz kleiner Beitrag zu einem besseren Verständnis der Kulturen das Wichtigere.
Aber da sind wir eher bei der Individualreise, oder? Wenn es darum geht, so fremde Kulturen wirklich kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen, das macht der Pauschaltourist ja nicht.
Nein, Reisen ist kein Urlaub und schon gar kein Vergnügen. Reisen ist harte Arbeit zum Teil und das nimmt der Reisende aber auch in Kauf, denn der will ja nicht Vergnügen, sondern der will, wenn es gut geht, das ganz große Glück. Oft an den ganz unerwarteten Momenten, aber man will vor allen Dingen auch ein anderer werden. Jede Reise, ich glaube, wenn man mal die Augen schließt und sich überlegt, wie ist denn das, wenn man über die Grenze fährt, schon früher, wo mein Vater über die Grenze fuhr mit mir als kleinem Dotz hinten drin im VW-Käfer. Kaum war der in Italien, fuhr der wie ein Berserker. Der hatte
Das war die Anpassung an die andere Kultur.
Ja, kann man so sagen. Aber ich glaube, hat er sich selber von der Kette losgelassen. Ich glaube, wir wollen uns im Ausland ein bisschen auch neu ausprobieren. Übrigens ist er dann auch von der Polizei gefasst worden und ich habe so programmgemäß geheult, dass die beiden italienischen Polizisten auf mich aufmerksam wurden und ich dann, der muss jetzt ins Gefängnis und nichts dergleichen. Die haben mich geherzt und geküsst und dann ging die Fahrt beschwingt weiter. Mein Vater ist also davongekommen. Das hat sich mir tief eingeprägt. Er hatte sein Vergnügen und ist noch nicht mal bestraft worden. Also das kann das Ausland auch bieten. Ich meine jetzt mal im Ernst, ich glaube, es lauert schon in uns auch so eine Abseite, die ab und zu mal aus diesem bürgerlichen Alltag raus will. Das ist auch Reisen.
Ja klar, aber Sie unterscheiden schon ganz deutlich zwischen Reisen und Urlaub machen.
Urlaub mache ich auch gerne. Das ist eine Frage auch der Erschöpfung. Man braucht manchmal Urlaub und dann muss man sich was gönnen. Und das kann ja am Strand sein oder auch ein verlängertes Wochenende in einer schönen Stadt oder was auch immer. Das ist dann eher vorhersehbar, aber durchaus auch mit schönen Erinnerungen. Ich möchte es nicht gegeneinander aufrechnen. Reisen ist was anderes. Reisen ist richtig rein, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen mehr Risiko und manchmal wird es auch knapp und eng.
Mhm. Matthias Politiki, Weltenbummler, Autor, Tourismuskritiker. Später hören wir einen Ausschnitt aus Ihrem Buch Meine Reise zum Taj Mahal und dann haben wir auch nochmal Gelegenheit, über Unerwartetes und Zwangspausen auf Reisen zu sprechen. Mach mal Zwangspause, Reisen ins Unerwartete, HR2 Kultur der Tag. Als Olaf Scholz im letzten Oktober auf Bali bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank hörte, dass Nager am Werk gewesen sind und sein Flieger deshalb nicht wie geplant abheben konnte, da hat er kurzerhand einen anderen Flug für sich und seine engsten Mitarbeiter gebucht. Wie der Rest der Delegation nach Hause kommen würde, dafür hat sich der Minister dann nicht weiter interessiert. Er war sogar so schnell verschwunden, dass er auch an der Abschlusspressekonferenz nicht mehr teilnehmen konnte. Wir haben das vorhin schon gehört. Sehr zur Überraschung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der nicht informiert worden war. So eine hektische Abreise von so einem schönen Ort. Mach mal Zwangspause, Reisen ins Unerwartete. Auch diesen Zwischenruf hat er nicht mehr gehört. Was er versäumt hat, hören jetzt wenigstens Sie.
Wo die Erde betreten wird, wird der Himmel geehrt, sagt man in Bali. Deswegen raus aus dem kaputten Flieger.
We are in Nusa Dua.
Du befindest dich in Nusa Dua, einem sehr edlen Badevorort von Balis Hauptstadt Denpasar. Kommt dir vieles fremd vor, dann denke an die balinesische Weisheit. Andere Felder, andere Grashüpfer. Ist es nicht an der Zeit, sie kennenzulernen? Zufällig ist das Museum Pacifica von Nusa Dua ganz um die Ecke. Wenn du die Führerin nicht verstehst, sieh dir einfach die Kunstwerke an, bis sie zu dir sprechen. Von der alten Kultur des pazifischen Asiens. Ist das nicht faszinierender, als wenn man immer von seinen Referenten oder den begleitenden Journalisten zugetextet wird? Und Nusa Dua hat noch viel mehr zu bieten. Sei ein Käfer im Blumengarten, nicht eine Fliege auf dem Müllhaufen, rät das Sprichwort auf Bali. Genieße das Beste. Warum nicht die Show im Nusa Dua Theater? Und vielleicht läuft dort gerade die Erfolgsrevue über den Schatz des Archipels. Oder etwas anderes. Zugegeben, Nusa Dua ist ein sehr touristischer Ort. Wenn dich das stört, suche doch die Einsamkeit am Nusa Dua Strand, wo du sie nicht finden wirst. Eher vielleicht auf der von Hindu-Tempeln übersäten Nachbarinsel Nusa Penida. Aber denke daran, was die Balinesen sagen. Ruhiges Wasser bedeutet nicht, dass es keine Krokodile gibt.
Mit Rainer Dachselt Bali erleben. Es gibt sie auch im Jahr 2019 noch, die großen Abenteuer, die man auf dieser Erde erleben kann. Naturerfahrungen, wie sie Alexander von Humboldt gemacht hat auf seinen Reisen, die sind durchaus noch möglich. Aber wer sowas erleben will, der braucht eben auch mehr Zeit, als den meisten von uns zur Verfügung steht zum Reisen. Und eine Frage des Geldes ist es natürlich auch. Alexander von Humboldt hatte beides. Er hat sich 6 Jahre lang vorbereitet auf seine große Mittel- und Südamerika-Reise und er hat sie auch selbst finanziert. Dadurch blieb er völlig unabhängig und konnte frei entscheiden, wie lange er wo bleiben wollte. Es gab aber auch andere Einschränkungen und Notwendigkeiten damals. Das fing bei der Erlaubnis des spanischen Königs an, die er brauchte, um überhaupt als Nicht-Spanier in die spanischen Kolonien reisen zu dürfen und hörte vor Ort natürlich nicht auf. Ganz wichtig war, nicht krank zu werden.
Die in Cariaco herrschenden Fieber nötigten uns zu unserem Bedauern, unseren Aufenthalt da selbst abzukürzen. Da wir noch nicht recht akklimatisiert waren, so rieten uns selbst die Kolonisten, an die wir empfohlen waren, uns auf den Weg zu machen. Wir schifften uns morgens sehr früh ein, in der Hoffnung, die Überfahrt über den Meerbusen von Cariaco in einem Tage machen zu können. Als wir die kleine Stadt Cariaco im Rücken hatten, gingen wir westwärts am Flusse Carenicuar hin, der schnurgerade wie ein künstlicher Kanal durch Gärten und Baumwollpflanzungen läuft. Wir sahen am Flusse indianische Weiber ihr Zeug mit der Frucht des Parapara, Sapindus saponaria, waschen. Feine Wäsche soll dadurch sehr mitgenommen werden. Die Schale der Frucht gibt einen starken Schaum, und die Frucht ist so elastisch, dass sie, wenn man sie auf einen Stein wirft, 3-4 mal 2 bis 3 Meter hoch aufspringt. Da sie kugellicht ist, verfertigt man Rosenkränze daraus. Kaum waren wir zu Schiffe, so hatten wir mit widrigen Winden zu kämpfen. Es regnete in Strömen und ein Gewitter brach in der Nähe aus. Scharen von Flamingos, Reihern und Kormoranen zogen dem Ufer zu. Nur der Alcatraz, eine große Pelikanart, fischte ruhig mitten im Meerbusen weiter. Wir waren unser 18 Passagiere und auf der engen, mit Rohrzucker, Pisangbüscheln und Kokosnüssen überladenen Pirogue, eine Fancha, konnten wir unsere Instrumente und Sammlungen kaum unterbringen. Der Rand des Fahrzeuges stand kaum über Wasser. Wir fuhren über den Strich des Meerbusens, wo auf dem Boden der See heiße Quellen entspringen. Es war gerade Flut und daher der Temperaturwechsel weniger merkbar. Auch fuhr unsere Pirogue zu nahe an der Südküste hin. Der widrige Wind und der Regen nötigten uns, bei Pericantral, einem kleinen Hofe auf der Südküste des Meerbusens, zu landen. Diese ganze schön bewachsene Küste ist fast unbebaut. Man zählt kaum 700 Einwohner, und außer dem Dorfe Mariguitar sieht man nichts als Pflanzungen von Kokosbäumen, die die Ölbäume des Landes sind. Wir verließen den Hof Pericantral erst nach Sonnenuntergang. Wir hatten auf der engen, überladenen Pirogue eine recht schlechte Nacht und befanden uns um 3 Uhr morgens an der Mündung des Rio Manzanares. Bei Sonnenaufgang sahen wir Tamurosgeier, Vultur aura, zu 40 und 50 auf den Kokosnussbäumen sitzen. Diese Vögel hocken zum Schlafen in Reihen zusammen wie die Hühner, und sie sind so träge, dass sie lange ehe die Sonne untergeht aufsitzen und erst wieder erwachen, wenn ihre Scheibe bereits über dem Horizont steht. Es ist, als ob die Bäume mit gefiederten Blättern nicht minder träge wären. Die Mimosen und Tamarinden schließen bei heiterem Himmel ihre Blätter 25 bis 30 Minuten vor Sonnenuntergang und sie öffnen sie am Morgen erst, wenn die Scheibe bereits ebenso lange am Himmel steht. In unseren Himmelsstrichen erwachen die Schotengewächse mit reizbaren Blättern, schon ehe die Sonne sich zeigt, in der Morgendämmerung.
Alexander von Humboldt unterwegs in Südamerika. Er wusste, was Zwangspause ist und was Reisen ins Unerwartete bedeutet. HR2 Kultur, der Tag. Peter Korneffel ist Journalist, Humboldt-Experte und Reiseleiter, und er hat schon viele Reisen konzipiert, die Menschen heute die Erfahrungen Humboldts näher bringen sollen. Schönen guten Abend, Herr Korneffel.
Ja, einen schönen guten Abend nach Frankfurt.
Humboldt war ja ein Entdecker, ein Naturforscher, und zu seiner Zeit gab es auch noch viel zu entdecken. Funktioniert dieses Entdecken denn heute auch noch, wenn man sich auf Humboldts Spuren begibt?
Also das Entdecken heutzutage funktioniert natürlich grundsätzlich anders als vor gut 200 Jahren. Wir wissen ja schon ganz, ganz viel, oder zumindest glauben wir fast alles schon zu wissen sogar. Und wir haben ja durch die reichhaltigen Medien, die dieses Wissen auch verbreiten, Zugang auch dezentral, dass man denken könnte, Reisen braucht man eigentlich nicht mehr. Zur Not hört man Reisemagazine im Radio oder schaut sich tolle Filme an oder Dia-Vorträge. Mhm. Trotzdem, die Frage ist, wie geht man eine Reise an? Wie, mit welchen Fragestellungen, mit welcher Offenheit begibt man sich auf den Weg? Und da glaube ich, wenn man das richtig ausrichtet, gibt es heute noch ganz, ganz viel zu entdecken.
Was denn zum Beispiel, wenn man auf Humboldts Spuren ist?
Man kann Humboldt als ein Thema nehmen, einen roten Faden für eine Reise, für eine Begegnung mit einem Land, mit einer Region, mit den Menschen, die dort leben. Und meine Erfahrung nach vielen Jahren von Humboldt-Reisen in Lateinamerika ist, dass die Leute sagen, sie haben ein Land noch nie so gesehen wie auf dieser Fährte von Humboldt, wo sie auch immer wieder mit seinem Blick auf die Berge, aber auch auf die Menschen, auf die Märkte, auf die indigenen Kulturen bis hin zur spanischen Kolonialarchitektur quasi geleitet werden und diesen Blickwinkel annehmen. Dieser Blickwinkel ist auch heute, über 200 Jahre nach Alexander von Humboldts Amerika-Reise, extrem spannend.
Was ist denn das Besondere an diesem Blickwinkel?
Humboldt war extrem neugierig. Er hat sich auf eine Höhe gebracht mit den meisten Dingen, die er beobachtet hat. Also er hatte nicht die Distanz gesucht, allenfalls um einen Beobachtungs- und Messpunkt zu finden. Aber er hat sich innerlich auf eine Höhe gebracht mit den Menschen, die er getroffen hat. Er wollte sie verstehen, sie kennenlernen. Er wollte eintauchen in ihre Kultur, weil die Menschen und ihre Kultur waren für ihn immer ein immanenter Bestandteil seines gesamten Naturbegriffes. Der Naturbegriff Humboldts verbindet ja grundsätzlich die tote Natur wie Gestein, die lebendige Natur, wie wir sie klassisch kennen, Pflanzen und Tiere, mit der lebendigen menschlichen Kultur. Und dieser Begriff, der konnte nur entstehen in dieser Herangehensweise, wie Humboldt sie an den Tag gelegt hat auf der Reise.
Jetzt beschäftigen Sie sich schon lange mit Humboldt, haben auch schon viele solcher Reisen unternommen. Was fasziniert Sie heute noch an Humboldt?
Ich finde, Alexander von Humboldt hat vor 200 Jahren ein gewaltiges Abenteuer begonnen, vor mittlerweile 220 Jahren, muss man sagen. Und ich habe manchmal, wenn ich reise, auch diese Abenteuerlust. Ich mag es auch, wenn die Reise nicht fertig gemacht ist, wenn sie nicht im Paket vorliegt, wenn sie nicht von der Agentur durchgestylt ist, sondern ich selber darin mich bewegen darf, auch mal Entscheidungen treffen muss, auch kurzfristige, eine gewisse Spontanität, eine gewisse Kreativität und damit auch so ein Humboldtsches Improvisieren gehört für mich eigentlich zu einer spannenden Reise. Es gibt natürlich Erholungsreisen, da freue ich mich, dass das alles vorbereitet ist, oder es gibt auch spannende Reisen, wo man mir die viel zu kompliziert zu organisierenden Dinge vorbereitet, wie vielleicht bei meinen Humboldt-Reisen für die Zeit. Aber ich persönlich suche diese Herausforderungen selber noch zu gestalten auf der Reise, gegebenenfalls während der Reise umdenken zu müssen.
Jetzt zum Ende des Jahres beginnt für Sie ein großes Humboldt-Abenteuer. 59 Tage werden Sie unterwegs sein mit rund 30 Teilnehmern. Humboldts epochale Amerika-Reise, da touren Sie durch 6 Länder. Ist das dann für Sie auch eine Reise ins Unerwartete?
Ja, das ist tatsächlich für mich auch ein Neuland, also diese Dimension von Reise. Ich kenne fast alle Länder Lateinamerikas. Ich war dort viele Jahre als Korrespondent und ich habe auch schon Dutzende von Reisen für die Zeit und ihre Leser dort geleitet. Aber diese 59 Tage durch 6 Länder, das sind 9000 Kilometer im Bus und einzelne Flugsequenzen dazwischen, das ist eine Herausforderung. Sowas habe ich noch nicht gemacht und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt, wie das funktionieren wird. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es gut wird. Und ich habe ein gewisses Kribbeln im Bauch und das sollte man auch haben für so eine Expedition.
Jetzt so mit Ihrer Erfahrung mit Teilnehmern solcher speziellen Reisen, wie hat sich denn die Erwartung der Teilnehmer verändert über die Jahre? Konnten Sie da was feststellen?
Also was man feststellen kann, ist, dass die Leute in den letzten Jahren zunehmend besser vorbereitet waren. Also es werden Biografien gelesen, es werden Fachbücher gelesen von der anderen Bibliothek zum Beispiel. Wir haben ja seit ungefähr 1999, als sich der Aufbruch zur Amerika-Reise zum 200. Mal jährte, eine Fülle von Publikationen. Wir haben eine Fülle von Ausstellungen gesehen, in Europa, auch in Lateinamerika. Wir haben Vorträge, Symposien. Alexander von Humboldt ist tatsächlich ins Bewusstsein der Deutschen gerückt und ich behaupte, er war lange Zeit so ein bisschen zurückgedrängt oder vergessen fast, von vielen zumindest, zum Glück nicht von der Forschung, aber von vielen so im Alltagsleben, denen ich begegnet bin. Und da ist er doch viel präsenter. Da weiß man doch sehr viel mehr. Natürlich gibt es populäre Momente der Begegnung wie der Film, die Vermessung der Welt, besser gesagt der Roman noch von Kehlmann, der war von meiner Sicht vielleicht nicht ganz so sachlich, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ein Roman darf natürlich romanesk werden, aber er hat diesen Humboldt extrem bekannt gemacht. Und jetzt kommen die Gäste mehr und mehr mit einem Vorwissen oder zumindest mit einer Version oder einer Idee von Alexander von Humboldt auf diese Reisen.
Was glauben Sie, was hätte Humboldt denn zu unserem Pauschaltourismus heute gesagt?
Also er war ja sehr, sehr eigensinnig, ne? Und ja, hat das sich alles selbst gemacht. Und
er wäre wahrscheinlich fassungslos, dass man das überhaupt so machen kann, ne?
Ja, dass es einen Tourismus gibt, diese Art, das war für ihn, glaube ich, schwer vorstellbar. Also er hat das vom Wissenschaftsaspekt her gesehen. Er hat zum Beispiel gesagt, das Auge ist das Organ der Weltanschauung. Und das war eine gewisse Kritik an den Philosophen hier in Preußen, wo viele Leute wie Hegel und so meinten, die Welt zu erklären, aber eigentlich niemals großartig rausgefahren sind. Wir kamen also nie über die engere europäische Umgebung hinaus und wollten uns trotzdem erklären, wie die Welt funktioniert. Und da sagte er, das Auge ist das Organ Kern der Weltanschauung. Du musst dir die Dinger selber ansehen, die Orte, die Regionen, die Menschen. Du musst versuchen, dort zu kommunizieren, um zu verstehen, was da ist. Und dann kannst du eigentlich erst urteilen darüber. Aber das hat er nicht gemünzt gehabt damals auf eine Reisebranche oder auf Tourismus generell.
Aber darauf, dass man diesen Weitblick gewinnt beim Reisen und eben auch der Völkerverständigung damit ein Stück näher kommt. Danke, Peter Korneffel, für diese Einblicke ins Reisen auf Humboldts Spuren. Die große 59-tägige Humboldt-Reise ist übrigens bereits längst ausgebucht. Als Frank-Walter Steinmeier 3 Stunden länger in Äthiopien bleiben musste, bis das Druckluftproblem an seinem Flieger im Griff war, da hat man gesehen, dass das fast nichts Unerwartetes für ihn war. Es gibt Fotos, die ihn entspannt lächelnd vor dem Flugzeug zeigen. Steinmeier ist schließlich oft unterwegs. 3 Stunden Verspätung, die sind da ein Klacks. 2016 ist Steinmeier länger aufgehalten worden. Da war er auf dem Weg zum G7-Gipfel in Japan in China gestrandet. Weil ein Ersatzteil erst von einem anderen Flughafen organisiert werden musste, war Steinmeier dann zu einer Zwangspause verurteilt und hat den Beginn des G7-Gipfels verpasst. Nachdem die Maschine nicht abheben konnte, ist die Delegation zurück ins Hotel gefahren. Und was Steinmeier in den 8 Stunden, bis es weiter ging, gemacht hat, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat er geschlafen, was höchstverständlich ist. Wir wissen aber, was er verpasst hat in Changsha.
Dinge zu planen liegt beim Menschen. Dinge zu vollenden liegt beim Himmel. Dieses chinesische Sprichwort fällt dir ein in einem defekten Flugzeug im Hunha International Airport. Während hinten schon der verlockende Sound der Millionenstadt Changsha sägt. So fiedeln dort die Alten. Die Jungen hingegen machen klare Ansagen. Gehe also los. Denk aber immer an die chinesische Weisheit. Für das Volk ist das Essen der Himmel. Vor allem für das Volk von Changsha. Die Stadt heißt nicht umsonst City of Stinking Tofu. Ja, richtig gehört.
Stinky Tofu.
Stinkender Tofu, eine Spezialität, die hier gerade von einem Ausländer verkostet wird. Und es schmeckt überhaupt nicht, wie es riecht, meint er. Stimmt das? Um das herauszubekommen, musst du in Changsha nicht ins Xi Hu Luo gehen, ins größte Restaurant Chinas mit 4000 Plätzen. Nein, iss einfach auf der Straße.
Scrape Bean Noodles.
Sojakratznudeln.
Sweet Wine Egg.
Mit Eiern verklepperten Wein. Und denk dabei an Mao Zedong, denn der hat hier studiert und sein Lieblingsgericht Hongshao roh genossen. Ein sehr fettes Gulasch. Ist das nicht besser als die kalt gewordenen Würstchen im Flieger? Noch besser ist nur ein Spaziergang am Lao Dao River. An den letzten Hochhäusern vorbei ins mystische Grün der Berge von Hunan. Bedenke aber die alte Weisheit. Stehe nicht am Wasser und sehne dich nach Fisch. Gehe lieber heim und webe ein Netz.
Mach mal Zwangspause, Reisen ins Unerwartete, HR2 Kultur, der Tag. Den reisebegeisterten Autor Matthias Politiki haben wir schon kennengelernt im Laufe unserer Sendung und wir hören ihn gleich nochmal. Jetzt hören wir von ihm. Er schreibt ja keine Reiseführer, aber in seinen Büchern fließen die diversen Reiseerfahrungen ein. Sein jüngstes Buch heißt Meine Reise zum Taj Mahal. Nun gehört das Taj Mahal zu einem der meistbesuchten Orte überhaupt. Matthias Politiki entzieht sich den üblichen Blick Winkeln der Touristen aber und will das Taj aus der Ferne betrachten. In Indien bietet sich da an, das von einem der Müllberge aus zu tun. Ein Unterfangen, bei dem Politiki nicht lange allein geblieben ist.
Wie wir uns dort zum Gruppenfoto formieren, sind wir bereits zu siebt. Einer der Müllmänner, die sich angeschlossen haben, spricht perfekt Pidgin. Ihm kann ich erklären, ich sei in der Hoffnung gekommen, das Taj Mahal vom Gipfel des Müllgebirges aus sehen zu können. Oh ja, das könne man, wird reihum versichert. Gehen wir hin. Allerdings nicht auf direktem Weg. Zunächst wollen mir meine Begleiter zeigen, wo sie in ihrer Freizeit miteinander pokern. Im Schatten einiger Bäume und umgeben von ihren Motorrädern sitzen weitere 10, 15 Männer. Es gibt ein großes Hallo und sogleich werde ich eingeladen, mitzupokern. Die meisten halten dicke Packen Rupienscheine in der Hand. Ich überschlage im Kopf, dass sie jeder mehrere 100 Euro dabei haben, um sie hier aufs Spiel zu setzen. Nein, die wirklich Armen sind auch in dieser Stadt nicht auf dem Müllberg. Sie sind da, wo Sehenswürdigkeiten und also Touristen sind. Endlich gehen wir zurück zu den Müllbergen und steigen auf. Derselbe Tross, der mir schon unten am Fluss gefolgt ist. Der Mann, der so gut Pidgin spricht, übersetzt, was wir uns wechselweise fragen und erzählen möchten. Er versichert mir, dass bislang noch niemand gekommen sei, sie zu besuchen und dass mich einer der Männer später gern auf dem Motorrad in die Stadt mitnehmen würde. Der Gipfel des Müllgebirges übertrifft meine Erwartungen. Er erweist sich als höchste Erhebung in und um Agra. Ein Vertreter der East India Company, der 1631 in der Hauptstadt war, hat in seinem Bericht festgehalten, dass Shah Jahan das Terrain weiträumig einebnen ließ, bevor die Bauarbeiten begannen, damit der Anblick des Taj Mahals nicht von Hügeln verstellt werden würde. Und tatsächlich, von der Spitze des Müllbergs sieht man weit über die flache Stadt hinweg, sieht die Kuppeln und Minarette des Taj Mahals überm weißen Dunst aufragen, der während des Winters so häufig auf dem Fluss liegt. Mit beiden Beinen stehen wir im Müll, doch das schmälert den Eindruck nicht. Im Gegenteil, bereits die Silhouette des Taj ist Verheißung einer anderen Welt, tröstlich und beflügelnd zugleich. Die Männer nicken mir stumm zu. Das Weltwunder funktioniert unabhängig von seinen Rahmenbedingungen. Man mag alles oder nichts darüber wissen, direkt davor stehen oder am unmöglichsten Ort und weit entfernt. Schönheit hat immer Recht. Wir stehen stumm und geradezu andächtig. Niemand kommt auf die Idee, ein Gruppenfoto zu schießen. Ich bin gebannt, nicht nur vom Anblick des fernen Taj Mahals, das märchenhaft über allem zu schweben scheint, was es sonst gibt in der Stadt und der Welt, Vorbote der Transzendenz. Mindestens so sehr gebannt bin ich von der jähen Verbundenheit mit den fremden Männern. Ich weiß so gut wie nichts von ihnen und fühle mich ihnen dennoch nah wie kaum einem anderen auf dieser Reise. Wir sind vereint in der Betrachtung des Schönen, über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Ein heiliger Moment.
Ein heiliger Moment. Nach solchen Momenten sehnt sich der Reisende. Und der vielreisende Autor Matthias Politiki ist jetzt wieder am Telefon. Herr Politiki, eins Ihrer Bücher heißt Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen. Welche Antwort haben Sie denn gefunden auf die Frage, warum wir reisen?
Oh, da gibt es sehr viele Antworten, die sich bei jeder Reise auch wieder neu finden lassen oder eben auch nicht. Eine hatten wir ja schon mal kurz, ein anderer werden, eine kleine Grenzüberschreitung machen, erfrischt ins bürgerliche Leben dann wieder eintauchen und brav weiterleben hier zu Hause.
Erfrischt, das heißt der Erholungsurlaub, ist das? Ne?
Nee, erfrischt durchaus auch im abgründigen Sinne, meine ich. Einfach mal auch nachts in Europa, wir sind als Jugendliche ein bisschen besagerhaft, haben wir Abenteuer einfach gesucht. Auch das ist ja heute noch so, also wenn eine Regierungsmaschine liegen bleibt, ist es ja vielleicht noch gar nicht mal so spannend, aber wenn Sie mit einem einheimischen Jeep irgendwo im Pamir in einem Gebirgsbach mittendrin stecken bleiben, dann sieht das anders aus. Mhm. Vor allem schon mal aussteigen ist schon mal ziemlich heikel und den dann wieder rauskriegen, erst recht. Auch das sind natürlich die Momente, die man eigentlich nicht freiwillig sucht, aber am Schluss einer Reise wahrscheinlich als Höhepunkt empfinden wird. Aber vielleicht ist doch das Wichtigste, dass man sich auch immer wieder klar macht, Reisen beginnt eigentlich hinter den Sehenswürdigkeiten. Da, wo die Menschen sind und wo die Begegnungen auf uns warten, die oft zu ganz überraschenden Einladungen, Gesprächen und ich mag es altmodisch ausdrücken, herzerwärmenden Situationen führen, die man nicht mehr vergessen wird.
Man möchte also als anderer zurückkommen, als man gefahren ist.
Ja, also stellen Sie sich vor, ich war am Taj Mahal, es war völlig überlaufen, der Tourismus eben, der hat riesen Fortschritte gemacht, es sind bis zu 80.000 Menschen pro Tag in diesem Taj Mahal, das ist klar, dass man sich da gegenseitig auf die Füße tritt, aber man kann ja jetzt nicht wild um sich schlagen und sagen, Moment, mein Kindheitstraum, den möchte ich jetzt aber auch mal wenigstens eine halbe Stunde alleine träumen, das ist halt für viele Menschen ein Traum, da zu sein und viele können sich das auch inzwischen leisten. Man muss also raus und auf Neues sinnen. Und wenn einem dann passiert, dass man ausgerechnet auf einer Müllhalde so herzlich ja auch bewirtet wird, noch bevor die Passage beginnt und geführt wird und ja, ein bisschen eben ins Herz geschlossen wird, dann nimmt man das mit nach Hause und hat ein anderes Bild von Indien, als hätte man nur das Taj Mahal gesehen. Da bin ich mir ganz sicher.
Was wäre denn noch eine Reise ins Unerwartete, die Sie gerne machen würden?
Oh, da hat Afrika noch viel zu bieten. Also das ist für mich nach wie vor die wirklich große Herausforderungen. Also in Asien geht es immer irgendwie weiter und Indien, so chaotisch es erscheint, aber selbst wenn da alles schief geht, ist ja auch noch der Humor immer bei jedem zu finden. Also da bin ich nie verloren. Aber in Afrika gibt es durchaus Länder, in denen es richtig hart wird und das lockt mich dann doch. Ich weiß noch nicht so recht, warum, denn so richtig schön ist das natürlich nicht und ganz viel Touristisches gibt es dort eigentlich auch nicht zu erhoffen. Aber irgendwas scheine ich dort zu brauchen, was mir in unserer durchgetakteten westlichen Welt vielleicht zu sehr verloren gegangen ist. Also was Ursprünglicheres, was Raueres, Einfacheres, was mich mehr fordert, aber dann auch mehr überraschend belohnt.
Hat sich für Sie das Reisen komplett gewandelt durch Ihre Erfahrung auch? Also Sie haben ja vorhin schon mal erzählt, dass Sie auch durchaus so eine Kreuzfahrt genießen können. Dann aber die Suche nach Abenteuer, die findet man auf so einem Massenschiff natürlich nicht. Wie ist das so im Laufe der Jahre bei Ihnen? Wie hat sich das entwickelt?
Also ich finde, jedes Reisen ist gut. Wenn man offenen Herzens reist, dann ist das Fortbewegungsmittel und Vollkasko oder pauschal oder nicht völlig egal. Es kommt auf die Einstellung drauf an. Man kann selbst vom Kreuzfahrtschiff aus jeden Tag einfach auf eigene Faust rein in eine Insel, ein Land. Das wird immer nur ein kleines Häppchen sein, aber es wird was anderes sein als das Vorgebuchte. Und das im großen Stil zu machen, ist natürlich der Traum. Wenn man ein paar Wochen oder sogar ein, zwei Monate irgendwo unterwegs ist in einem Land, das wird viele Enttäuschungen auch mit sich bringen. Und das wird oft auch in Büchern, aber auch in Reisesendungen verschwiegen. Reisen ist auch viel Kummer, ist viel Einsamkeit. Man verflucht das Land, man verflucht sich selbst, man sehnt sich nach Hause. Aber das überwindet man dann immer wieder, jeden Tag manchmal in manchen Ländern aufs Neue. Und das verändert die Persönlichkeit nachhaltig.
Und nachher erinnert man sich ja dann sowieso hauptsächlich an die schönen Momente oder an die Überwindung der unschönen. Das ist dann ein Erfolg, wenn man das geschafft hat.
Wenn ja, man es geschafft hat, ja.
Meistens kommt man ja zurück. Vielen Dank, Matthias Politiki. Mach mal Zwangspause. Reisen ins Unerwartete, so haben wir die Sendung heute genannt. Zum Schluss möchten wir noch an die Zwangspause von Angela Merkel im November erinnern. Sie wollte zum G20-Gipfel, aber die Konrad Adenauer der Flugbereitschaft musste umkehren, weil es einen Stromausfall in der Bordelektronik gegeben hatte, mit der Folge, dass das Funksystem des Flugzeugs nicht mehr funktioniert hat. Das war keine ganz ungefährliche Situation. Am Ende ist Merkel dann mit einem Linienflug nach Buenos Aires geflogen und hat den Anfang des Gipfeltreffens verpasst. Sie fehlt deshalb auf dem traditionellen Gipfelfoto. Da Merkel auch auf dieser Reise, wie wir gehört haben, sicher nichts mitbekommen hat, Argentinien, da hätten wir für ihre Zwangspause in der Nähe des Flughafens Köln-Bonn noch einen Vorschlag zu machen.
Ich möchte zu Fuß nach Köln-Jan.
Ich möchte zu Fuß nach Köln-Jan, singt man am Ufer des Rheins. Und vom Airport Köln-Bonn kann man das sogar sehr einfach tun, er liegt nämlich direkt nebendran. Also raus aus dem defekten Kanzlerflugzeug. Und wenn dir bange ist, denk an die uralte Kölner Weisheit. Es hätte noch immer Jod gejange.
Wir lassen der Dom in Köln.
Der Dom? Das ist das große Ding, das du auf der anderen Seite vom Fluss siehst. Die Kölner schwören sich gegenseitig in einem rituellen Gesang, den Dom in Köln zu lassen, weil er woanders keinen Sinn hätte. Wenn du wissen willst, ob er hier einen hat, geh einfach hin. Vielleicht wird dir ein wenig schwummrig, aber dann denke daran.
Hey Köln, du bist ein Gefühl.
Köln, du bist ein Gefühl, singt man hier. Die Stadt besteht nur zu einem geringen Teil aus Gebäuden und zu einem viel größeren aus dem immer wieder betonten Stolz der Bewohner, dass es sie gibt. Jedes Lied, das sie singen, handelt von Köln und alles, was sie tun.
Ja, wir tun nicht alles, alles nur für Köln.
Der Grund?
Wir haben eine Hetz.
Vielleicht wird dir die autoerotische Folklore ein bisschen viel. Dann wende zügig deinen Schritt und gehe nach Bonn im Süden.
Den schönsten Kussmund, den hat Bonn.
Okay, in dem Fall ist es vielleicht am besten, im Flieger zu warten, bis der Linienflug nach Buenos Aires geht.
Das Abenteuer gibt es überall. Mach mal Zwangspause, Reisen ins Unerwartete. Die Sendung gibt es zum Nachhören auf hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Sie können auch später nochmal auf hr-info schalten, da läuft die Wiederholung ab 22.05 Uhr. Redaktion hatten in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann und Claudia Sauter. Produktion Markus Hürtgen. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.